Der Expertentalk mit Michael Klasen. Ein Interview-Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung und dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag.
Liebe Freunde im Norden, herzlich willkommen zum neuen Expertentalk im Rahmen unseres großen Rentenspezials. Heute stellen wir uns der Frage: Rente unter Palmen auf Mallorca, Kreta oder Sri Lanka, Traum oder Trauma? Denn so verlockend es klingen mag, seinen Lebensabend in einer paradiesischen Umgebung verleben zu wollen, gibt es doch einige Dinge, die man sicherlich beachten sollte. Darüber wollen wir heute mit unseren Experten sprechen. Herzlich willkommen, Roland Werner. Der ehemalige Topmanager hat 2017 die Stiftung Herztat auf Mallorca gegründet, um deutschen Auswanderern auf den Balearen bei Problemen zu helfen, vor allem auch Senioren. Michael Janoschka, er ist Professor am Karlsruher Institut für Technologie. Sein Fokus liegt unter anderem auf Migration, soziale Ausgrenzung und ökonomischen Prozessen in Städten. Seit mehr als 20 Jahren forscht Janoschka vor allem in Südeuropa und kann uns sicherlich verraten, wie willkommen Deutsche in Spanien noch sind. Und last but not least, mein alter Freund Gunter Völker. Ich habe ihn vor mehr als 20 Jahren in Kabul kennengelernt, als er nach dem Sturz der Taliban in der afghanischen Hauptstadt den deutschen Hof betrieb. Legendär war auch sein Restaurant im nordirakischen Erbil. Heute lebt er in Sri Lanka und betreibt dort ein Restaurant mit Mehrblick, Treffpunkt auch vieler älterer Deutscher. Und bevor wir durchstarten, ein Hinweis an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie immer können Sie unterhalb des Livestreams Fragen stellen, Anmerkungen schreiben und auch diskutieren. Herzlich willkommen in die Runde. Lieber Herr Werner, wenn man an Mallorca denkt, da denkt man an Sonne, Strand, gutes Essen. Wie kamen Sie auf die Idee, diese Stiftung überhaupt zu gründen?
Ja, ich bin vor 10 Jahren in den vorzeitigen Ruhestand gegangen und habe dann mich entschlossen, auf Mallorca meinen Lebensabend zu verbringen, aber nicht untätig zu sein. Und deswegen bin ich zur deutschsprachigen evangelischen Gemeinde gegangen und die dortige Pfarrerin hat mir als Aufgabe gegeben, eine Lösung zu finden für die immer steigendere Anzahl an Seniorinnen und Senioren, die allein leben, einsam sind, vereinsamen, verwahrlosen und in Not geraten. Und es war ursprünglich geplant, diese Stiftung als eine Gruppe zu installieren, die Gesellschaft leistet, die mal gemeinsam Kaffee trinken geht, Ausflüge macht mit den betroffenen Senioren. Aber daraus ist in der Zwischenzeit eine Aktion zur Nothilfe geworden.
Wie groß ist diese Aktion mittlerweile? Wie viele Leute sind für Sie tätig? Also
wir haben jetzt 40 ehrenamtliche Mitarbeiter. Das ist eine stattliche Anzahl, die müssen koordiniert werden. Und wir bekommen eigentlich jeden Tag, jede Woche neue Fälle dazu, die bearbeitet werden müssen.
Und was sind das für Fälle?
Ja, am Anfang war gedacht, es sind Menschen, die einfach nur einsam und allein sind und Menschen brauchen, mit denen sie mal reden können und was gemeinsam unternehmen können. Diese Fälle haben sich mehr und mehr entwickelt zu Notfällen, denn die Menschen melden sich selten, wenn sie in Anführungszeichen nur allein und einsam sind. Sie melden sich erst dann, wenn sie in eine Notlage geraten sind, aus der sie ohne fremde Hilfe nicht mehr herauskommen können.
Hätten Sie da ein Beispiel für uns?
Zum Beispiel das Ehepaar, das ausgewandert ist und sich ausgerechnet hat, dass sie mit beiden Renten zusammen sich eine Mietwohnung leisten können und noch den Lebensunterhalt damit finanzieren können. Und dann wird einer krank. Und die Krankheit bedarf eines Arztes hier auf Mallorca, möglichst eines deutsch sprechenden Arztes. Dies praktizieren nur privat, haben eigene Kostensätze. Und somit frisst die Krankheit die Ersparnisse auf. Irgendwann mal stirbt einer von den beiden, eine Rente fällt weg. Und mit den verbliebenen Renteneinnahmen ist die Mietwohnung nicht mehr finanzierbar. Und günstigere Wohnungen sind nicht verfügbar auf Mallorca, weil die Mieten auf Mallorca exorbitant hoch sind. Und So kommt eins zum anderen bis zur Zwangsräumung und die Leute landen auf der Straße und sind obdachlos.
Oh. Sind das tragische Einzelfälle, Herr Werner, oder gibt es dort einen Trend, den Sie in den vergangenen Jahren festgestellt haben, dass es schon eine beträchtliche Zahl auch von deutschen Auswanderern gibt, die im Alter dann tatsächlich vor großen Problemen stehen?
Das ist ein wachsender Trend. Es kommt auch daher, dass vor in etwa 20 Jahren es begonnen hat. Also es gab ja schon zuvor Rentner, die nach Mallorca ausgewandert sind. Aber vor 20 Jahren war das dann sehr stark zunehmend, dass die Rentner sich nach Mallorca orientiert haben. Und demzufolge sind das die Personen, die heute mit 80 plus vor den Problemen stehen.
Und vielleicht kommen wir zu Lösungsmöglichkeiten nachher noch zu sprechen, Herr Professor Janoschka. Sie haben das ja auch wissenschaftlich verfolgt in den vergangenen Jahrzehnten. Gibt es tatsächlich diesen Trend, im Alter nochmal an die Küste auszuwandern, nach Südeuropa beispielsweise?
Ja, auf jeden Fall. Wenn wir mal allein uns die Zahlen angucken, Spanien ist ja das bei weitem am wichtigsten oder bei weitem am stärksten frequentierte Land von deutschen Senioren. Hier vor allem die Provinz Alicante, die Balearen und die Kanarischen Inseln, aber nicht nur für Deutsche, für viele Leute aus ganz Europa. Wir haben in Spanien 280.000 gemeldete Briten, 125.000 gemeldete Deutsche. Und das ist in der Regel nur die Spitze des Eisbergs, denn viele Personen melden sich nicht vor Ort an, weil mit der Ummeldung natürlich auch der Übergang in das spanische Sozialsystem einhergeht. Und das ist für viele tatsächlich eine große Angst, weil sie die Sprache nicht sprechen, weil sie die Leistungen und die Leistungsansprüche nicht kennen und weil ihnen ein Unterstützungsnetzwerk fehlt. Genau das, was Herr Werner gerade eben geschildert hat, ist mir auch in meiner Forschungspraxis regelmäßig vorgekommen, dass ich selbst in Interviews mit Residenten dort vor Ort Menschen getroffen habe, die schwere Probleme haben, aber nicht wissen, was sie eigentlich machen sollen.
Die Zahl der Deutschen, die ihre Rente im Ausland beziehen, die ist in den vergangenen 20 Jahren auch um zwei Drittel gestiegen auf 250.000 Menschen, glaube ich. Das ist natürlich schon eine stattliche Zahl. Und Schwerpunkt Spanien, sicherlich. Was könnte man denn tun, Herr Werner, um diesen Menschen vor Ort besser helfen zu können? Ist da Aufklärung ein ganz wichtiger Punkt?
Ja, man muss eigentlich aufklären, bevor diejenigen nach Mallorca kommen. Denn es ist wichtig, dass man die Entscheidung für Mallorca oder für irgendein anderes Auswanderziel trifft vor dem Hintergrund der eigenen finanziellen Möglichkeiten. Es ist zum einen ein Irrglaube, dass man in Spanien sehr viel billiger leben kann als in Deutschland. Insbesondere nicht auf Mallorca, denn Mallorca hat Mietpreise, die sind vergleichbar mit München. Eine Wohnung mit einem Schlafzimmer ist unter 1.000 Euro kaum noch zu bekommen. Und die Preise steigen permanent, obwohl Maßnahmen dagegen eingeleitet werden. Aber der Markt reguliert sich selbst und man kriegt heute die Wohnungen für unter 1.000 Euro nicht mehr. Also muss man mit entsprechender finanzieller Ausstattung versehen sein. Man muss auch bedenken, was passiert, wenn einer mal geht und nur eine Rente zur Verfügung steht. Reichen dann die finanziellen Mittel immer noch, um sich die Miete und den Lebensunterhalt leisten zu können? Und wenn man das im Vorfeld durchdenkt und vor allen Dingen Fehler bei der Krankenversicherung vermeidet, die häufigsten Fehler sind, die gemacht werden, dann kann Auswandern gelingen. Aber es muss realistisch angelegt sein. Bevor man den Schritt geht, muss man wissen, was kann man sich finanziell leisten. Und nicht der Traum sollte im Vordergrund stehen, sondern die Realität.
Stichwort Krankenversicherung. Was muss man da ganz besonders beachten, Herr Werner?
Es kommt darauf an, ob man privat oder gesetzlich krankenversichert ist. Der gesetzlich Krankenversicherte soll, überhaupt jeder Krankenversicherte, sollte tunlichst vermeiden, seine Krankenversicherung zu kündigen. Das ist ein Irrglaube, dass man sich in Spanien günstiger versichern könnte. Es gibt sogenannte private Zusatzversicherungen in Spanien, die sind relativ günstig und bieten die Möglichkeit, dass deutsch sprechende Ärzte konsultiert werden können. Dazu sollte das Geld noch ausreichen, um sich diese Zusatzversicherung zu leisten zu können. Aber diese Zusatzversicherung ist mitnichten ein Ersatz für die bestehende gesetzliche oder private Krankenkasse. Die darf man nicht kündigen. Die Krankenkassen sind natürlich glücklich und dankbar, wenn ein Senior im fortgeschrittenen Alter die Krankenversicherung kündigt, denn das ist genau der Zeitraum, der für sie unwirtschaftlich ist. Und der fällt weg, da sind die froh drum und beraten natürlich nicht in der Richtung, machen Sie es bloß nicht, bleiben Sie bei uns, sondern die nehmen die Kündigung gerne an und damit ist die Sache geschehen. Man sollte also bei der bestehenden Krankenversicherung bleiben. Differenzieren wir in gesetzliche und private Krankenkassen. Bei gesetzlichen Krankenkassen ist das so geregelt, dass wenn man innerhalb der EU auswandert, also nach Spanien oder Griechenland, für Sri Lanka gilt das nicht, dann beantragt man ein sogenanntes S1-Zertifikat. Mit diesem S1-Zertifikat geht man zum spanischen Sozialamt und bekommt beim spanischen Sozialamt die grüne Versicherungskarte, mithilfe derer man in Spanien ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen kann und das wird direkt mit der deutschen Krankenkasse verrechnet. Also auf jeden Fall innerhalb der Krankenkasse bleiben. Wenn man privat versichert ist, muss man seinen eigenen den Versicherungsvertrag studieren. In den meisten Fällen, nicht immer, aber in den meisten Fällen erlaubt der Versicherungsvertrag ein Umsiedeln in ein Land innerhalb der Europäischen Union und ersetzt dann auch direkt Privatrechnungen von Ärzten in der Höhe, in der sie in Deutschland gesetzlich zulässig gewesen wären. Also wenn Ärzte Spitzenhonorare verlangen, wird das nicht ersetzt, aber normale Privathonorare, der 2,7-fache oder in begründeten Ausnahmefällen 3,5-fache Satz, wird ersetzt. Wenn man hier ganz auf Nummer sicher gehen will, dass man die erhöhten Sätze der deutschen Ärzte auf Mallorca oder in Spanien oder sonst wo bezahlt bekommen möchte, muss man sich diese Zusatzversicherung leisten.
Ja, Professor Jan Noschke, wenn immer mehr ältere Menschen nach Spanien beispielsweise auswandern, wie nennt man das? Ist das dann eine Altersmigration oder wie lautet da der Fachbegriff?
Ja, es gibt zwei Fachbegriffe, die beide im englischsprachigen Raum benutzt werden. Der eine ist der Lifestyle Migration. Das heißt tatsächlich, dass man anders als die Migranten, die aufgrund der Jobsuche wo auch immer hinziehen, halt aufgrund des persönlich gewählten Lebensstils irgendwo hinzieht und sich dort ein neues Zuhause sucht. Dieser Lebensstil kann auch transnational sein. Also bei vielen Menschen ist es ja nicht so, dass sie das ganze Jahr in Spanien oder in Griechenland wohnen, sondern viele von denen sind für 6 Monate im Ausland, kommen dann wieder. Viele sind für 9 Monate da und sind vor allem in den warmen Sommermonaten, wenn es in Südeuropa dann einfach zu heiß ist, wieder zurück in Deutschland, haben oftmals noch irgendwie eine kleine Wohnung auch in Deutschland oder Familie, wo sie halt ein Zimmer haben, wo sie bleiben können und verbringen dann ihre Sommermonate hier. Manche kommen aber tatsächlich nur für kurze Ferien und fahren dann in Urlaub nach Deutschland. Ja, das ist sozusagen, was unter dem Begriff der Lebensstilmigration gefasst wird. Ein zweiter Begriff, der ebenfalls in der Wissenschaft verwendet wird, ist die Retirement Migration, also die Migration im Alter nach der Verrentung. Und das zeugt ganz klar von einer ganz spezifischen Gruppe, während die Lifestyle-Migranten ja auch junge Leute sein können, die nun aufgrund des Homeoffices halt an die portugiesische Algarve gehen und dort sehr viel bessere Werbetexte schreiben, als das vielleicht im grauen Osnabrück der Fall ist. Ist es bei den älteren Menschen halt eine ganz andere Motivation. Die kommen in eine neue Lebensphase mit dem Abschluss ihrer Arbeitstätigkeit und wandern dann mit vielen Ideen, Vorstellungen, aber oftmals nicht realistischen Vorstellungen aus. Und tatsächlich sehen wir halt in Südeuropa, dass so etwa 2/3 derer, die dort vor Ort leben, halt dieser Gruppe der Retirement Migrants, also der Altersruhe, Sitzwanderer zuzuordnen sind. Die anderen sind halt auch jüngere Deutsche, die im Tourismus arbeiten, die halt auch Services anbieten für die älteren Leute und dort berufstätig sind.
Nach 5 Monaten Regen in Osnabrück kann ich Ihnen aber versichern, die Kreativität sprüht hier weiterhin. Aber was hat das denn möglicherweise auch für Auswirkungen auf die spanischen Communities, Gemeinden, wenn so viele deutsche, aber auch britische, französische Auswanderer sich dort ansiedeln? Kann es da auch zu Konflikten kommen?
Ja, selbstverständlich. Wobei ich zunächst einmal zu bedenken geben möchte, dass in vielen Orten in Spanien, in Griechenland, durch den Tourismus natürlich eine enorme Entwicklung angestoßen wurde, seit den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und es gegenwärtig, wenn wir gerade so über Themen wie Overtourism sprechen, es halt einfach zu einer Überdrehung der Schraube des Tourismus auch ein Stück weit gekommen ist an vielen Orten. Wir haben das vor vielen Jahren in Mallorca schon gesehen, als dort die erste Tourismusabgabe eingeführt worden ist. Wir sehen das in Städten wie Barcelona, in Venedig, wo Touristen auf einmal gar nicht mehr so willkommen sind. Bei den Auswanderern ist das eine andere Situation, weil die leben ja längerfristig vor Ort, sind ebenso auf dem Miet- oder Wohnungsmarkt tätig wie die Einheimischen. Und erstmal werden die auch nicht als Touristen so gecoint, also dargestellt. Es gibt ja in Spanien zum Beispiel einen eigenen Begriff für die europäischen Ausländer, der anders ist als für die Touristen. Und damit wird auch so ein Stück weit Rechnung getragen. Gleichzeitig werden die auch anders behandelt als zum Beispiel Arbeitsmigranten, die aus Marokko oder aus Lateinamerika nach Spanien kommen. Also es ist schon eine Gruppe, bei der lokalen Bevölkerung bewusst ist, dass sie auch essentiell von dieser Gruppe profitieren und dort entsprechende Veränderungen angestoßen worden sind. Ja, zu Konflikten kommt es natürlich. Ich habe selbst sehr viel in Alicante gearbeitet und dort sind Konflikte zum Beispiel durch die politische Beteiligung der deutschen, britischen oder anderen europäischen Ausländer aufgetreten oder haben sich daran entzündet. Wenn man sich das vorstellt, da gibt es Dörfer, da sind 90-95% der Bewohner sind halt aus Deutschland, Österreich, Großbritannien oder aus anderen europäischen Ländern. Und wenn die dann sagen, uns gefällt hier irgendwas in der Lokalverwaltung nicht, dann haben die natürlich ein gehöriges Wort mitzusprechen. Und das hat sich dann tatsächlich gezeigt, wo auch bei den lokalen Wahlen Listen angetreten sind, die Politik verändern wollten. Und das geht natürlich nie ohne Konflikt ab. In anderen Orten geht es stärker um die Frage der Baupolitik, um die Frage, wie auch aufgrund der zunehmenden Zuwanderung aus Mittel- und Nordeuropa, die Kulisse, wegen der viele Menschen dorthin auswandern, nämlich die schöne Landschaft, den Blick auf den Strand und die attraktiven Olivenhaine, die man dann sehen kann, völlig zubetoniert wird. Dagegen haben sich auch viele Leute gewendet, aber wo dann auch die europäischen Ausländer gesagt haben, wir wollen das nicht und wir versuchen hier Koalitionen zu schmieden, dass so eine Baupolitik zukünftig nicht passiert. Ich glaube, die Friktionen geben nur das wieder, was halt auch in der gesamten Gesellschaft passiert. Und da sind die europäischen Auswanderer ein Teil des Puzzles, aber nicht notwendigerweise nun das Ziel von Ausländerfeindlichkeit.
Aber es gab in den vergangenen Wochen und Monaten, fand ich schon, zunehmend Proteste. Also auf den Kanaren gab es ja auch Demonstrationen. Aber wir wissen das ja auch von Palma. Seit vielen Jahren gibt es da ja auch schon Protestbewegungen. Barcelona ohnehin. Sind denn die Länder nicht mehr, sehen die in dieser Entwicklung nicht mehr die Chance, auch wirtschaftlich zu prosperieren? Wie man sich das vielleicht vorstellen könnte? Weil es wird ja viel Geld auch mitgebracht und verdient.
Man muss immer über zwei Dinge sprechen. Das eine ist sozusagen ausufernder Tourismus, das andere ist sozusagen diese Langzeitresidenten, die halt sich auch oftmals vor Ort verankern, wie Herr Werner, wie Herr Völker, und dort Dinge machen und sich beteiligen an der lokalen Gesellschaft. Bei den Touristen kommt es tatsächlich in vielen Ländern Südeuropas, aber auch in der ganzen Welt, aufgrund der enormen Zunahme des Tourismus in den letzten 25 Jahren zu so einem Moment, dass einfach zu viele Touristen für die bestehende Infrastruktur vorhanden sind. Und dann, und heute auch in Zeiten von Airbnb, direkt auf dem Wohnungsmarkt mit den Einheimischen konkurrieren. Ja, Herr Werner hat es gerade eben gesagt, auch die Deutschen finden keine preiswerten Mietwohnungen mehr auf Mallorca. Und die Einheimischen bei dem Gehaltsniveau, das dort existiert, schon gar nicht. Und so ähnlich wie das in München der Fall ist, dass halt Menschen keine Wohnung mehr finden oder keinen adäquaten Wohnraum mehr finden, ist das halt auch in vielen spanischen, griechischen oder anderen Orten der Fall. Auch, dass sozusagen die Einheimischen dann selbst nicht mehr am Tourismus teilhaben können, frustriert natürlich auch. Also wenn die Griechen aus Athen halt nicht mehr auf die Insel fahren können, weil es dort zu teuer geworden ist, sondern irgendwo im Inland campen müssen, dann ist das Verständnis für weiteres Tourismuswachstum halt nicht mehr so stark. Aber es ist eine andere Sache über Tourismus und die Auswirkungen des stark gestiegenen Tourismus zu sprechen oder über die Auswirkungen einer Zuwanderung, wo die Menschen ja auch Teil der lokalen Gesellschaft werden und dort auch ja, langfristig sind und damit eigentlich die gleichen Probleme haben in Bezug auf den Wohnungsmarkt, wie dies die Einheimischen haben.
Herr Werner, wächst denn die Infrastruktur im Kranken- und Pflegebereich denn auf Mallorca auch mit der Nachfrage, die steigt?
Ja, es gibt jetzt tatsächlich einige Angebote von Pflegeservice für ambulante Pflege oder für 24-7-Pflege. Das ist jetzt aufgekommen in den letzten Jahren und es wird auch gebraucht, das ist ganz klar. Nur auch da gilt natürlich wieder, es kann sich nur derjenige leisten, der das auch bezahlen kann. Und die Preise sind hier mitnichten günstig. Die Preise für eine ambulante Pflege betragen so bei 40 Euro die Stunde. Und wenn man mal überlegt, wenn man so über den Tag verteilt, 2 Stunden braucht und das jeden Tag und das über einen Monat, dann kommt da ein Betrag hoch, den muss man sich erstmal leisten können. Das ist ein ganz erhebliches Problem. Und wenn man aber jetzt noch in der deutschen Krankenkasse ist, ist man ja zwangsweise auch in der deutschen Pflegeversicherung. Und man hat hier auf Mallorca die Möglichkeit, Pflegeleistungen abzurufen. In ganz Spanien hat man diese Möglichkeiten. Und es gibt auch Personen, die berechtigt sind, die Pflegegrade zu prüfen. Und dann kann man seinem Pflegegrad entsprechend Leistungen von der Pflegeversicherung abrufen. Sachleistungen sind im Ausland ausgeschlossen, aber die Pflegeleistungen werden übernommen.
Aber ein neuer Rollstuhl oder ein behindertengerechtes Bett?
Das nicht, nein. Das muss man selbst bezahlen. Ja. Sachleistungen werden nicht übernommen.
Mallorca ist teuer geworden, das wissen auch Familien, die dort Urlaub machen wollen. Da hat sich auch einiges verschoben. Ich habe im Internet recherchiert und auf der Seite der Botschaft Sri Lankas, auf der Homepage, den wunderschönen Satz gelesen, Sri Lanka sei ein exotisches Reiseziel in aller Welt beliebt. Eine Tatsache sei aber gar nicht bekannt. Es soll nämlich ein Geheimtipp sein für diejenigen, die einen Altersruhesitz suchen im Paradies. Ja, Gunther, ist das tatsächlich so oder übertreibt er die Botschaft etwas?
Nein, in dem Fall übertreibt die Botschaft mal nicht. es ist so, man kann hier tatsächlich für relativ kleines Geld gut leben. Wie kommt das? Überall schreibt man, dass Sri Lanka teurer geworden ist, teurer geworden ist, teurer geworden ist. Im Verhältnis im Land ja, die Inflation ist sehr hoch. Allerdings ist mit der Inflation auch der Wechselkurs zwischen Euro und dem sri lankischen Rupee natürlich entsprechend hochgegangen, so dass eigentlich für den Europäer sich kaum was verändert hat vom Kosten. Ich sage jetzt mal so als kleinen Beispiel, ich habe hier ein kleines Häuschen mir gemietet, nichts Besonderes. Ich habe drei Zimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, einen schönen Garten dabei. Gut, die Toilette habe ich mir selber umgebaut, weil die nicht so meinen Ansprüchen gehört. Und ich zahle im Monat 40.000 Rupi, das entspricht ungefähr 140 Euro. Und dazu kommt noch der, gut, Strom ist jetzt teurer geworden, aber noch lange nicht so teuer wie in Europa. Das habe ich, das zahle ich halt hier. Das ist tatsächlich so und das wird auch so bleiben. Eine Kraft, eine Arbeitskraft kostet hier im Mindestlohn. Natürlich ist man schön doof, wenn man nur den Mindestlohn zahlt. Aber da kommt man auf etwa 100 Euro im Monat Mindestlohn. Das heißt also, wenn ich mir eine Pflegekraft hier einstellen möchte und zahlt er das Doppelte vom Mindestlohn, also dann habe ich für 200 Euro eine Kraft. Deswegen würde es sich hier das zum Beispiel lohnen, wenn sich ältere Leute zusammenfinden und so eine Art WG machen. Man spricht immer nur von Ehepaaren. Also ich habe hier eigentlich die wenigsten, die hierher kommen aus Sri Lanka, sind Ehepaare, sondern es sind Leute, die alleinstehend sind und die einfach wissen, dass in Asien das Alter geschätzt wird und das Alter geehrt wird und dass man sich hier um alte Menschen kümmert, egal wo sie her sind. Wenn ein alter Mensch oder älterer Mensch hierher kommt, dann wird sich um den gekümmert. Das liegt hier in der Natur der Sache. Das habe ich auch in anderen Ländern in Asien schon festgestellt, aber hier eben jetzt auch. Und komme jetzt seit, um zu überlegen, seit 15 Jahren komme ich hier nach Sri Lanka. Und ich habe das immer wieder gesehen, wie das läuft auch. Und da habe ich eigentlich damals schon für mich festgestellt, wenn du mal irgendwann nicht mehr in der Wüste sein willst oder irgendwo, wo geschossen wird, dann ist eigentlich Sri Lanka das Richtige für dich, irgendwo, wo es, um da dann nochmal aufzubauen. Ich hatte das schon vor vielen Jahren vorbereitet, habe dann auch Leute aus Sri Lanka mitgenommen, die ich dann bei mir in meinem Laden im Irak ausgebildet habe. Die sind jetzt wieder mit bei mir hier. Damit habe ich eigentlich die Grundlage geschaffen, ja, dass das funktioniert im Laden. Die andere Seite, die Familien, die jetzt an mir dran, ich habe jetzt 15 Mitarbeiter, das heißt, es sind 15 Familien von mir, die von mir leben. Und diese 15 Familien, die werden sich auch irgendwann mal um mich kümmern. Das ist hier einfach im Buddhismus ein Gesetz, wenn es mir mal nicht mehr gut geht. Ich muss mir da keine Gedanken drum machen. Das ist meine Altersversorgung. Ja. Aber ich habe hier eben sehr viele Freunde und Bekannte, speziell aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Österreich, die einfach hier ihren Lebensabend verbringen.
Und das sind nicht,
Und
Gunther, das
deswegen habe
sind.
ich mich extra vorbereitet auf die Sendung nochmal besprochen, wie Sie das jetzt, ob Sie das bereut haben und so weiter und so fort. Und Sie sagen, Sie haben es nicht bereut. Ja.
Also es kommen nicht
Würden Sie
nur
das sagen?
Abenteurer nach Sri Lanka wie ein Gunther Völker, sondern
Nein, 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 um Gottes Willen nicht.
sind da auch
Die Leute
Handwerker?
kommen hierher, weil sie hier. Die Leute kommen hierher. Ne, Handwerker werden hier nicht gebraucht. Muss ich so
Nein,
sagen, wie es ist, weil
aber.
die Leute hier vor Ort können ihr Handwerk. Die Leute kommen hierher, um hier ihr Alter zu genießen. Die meisten kommen hierher, wenn sie ihr. Ich kenne einen Fall, der arbeitet jetzt irgendwo in Zwickau. Der schreibt mir eigentlich jetzt schon jeden Tag, so wie so ein Maßband, nur so und so viele Tage muss ich noch arbeiten, dann kann ich endlich in Rente und dann komme ich nach Sri Lanka. Weil einfach, sie wollen hier das Leben genießen und die wenigsten, gut, es gibt andere Fälle, ich hätte eine Leipzigerin, die eigentlich einen Schweizer Pass jetzt hat in Unawatuna ein Hotel und tut sich mit über 70 Jahren das noch an. Aber die kann nicht anders. Das ist einfach so, man kann hier was machen, man muss aber nichts machen. Ne? Aber Handwerk und sowas, die werden hier nicht, die haben ja keine Möglichkeit jetzt hier großartig, weil sie ihre Leistungen gar nicht bezahlt kriegen können.
Ja,
Nochmal, ein Billiglohn ist natürlich auch ein Billigeinkommenland. Ja, und da kann keiner aus Europa kommen und kann sagen, ich mache da jetzt ein großes Geschäft.
Aber es kommen also auch ganz normale Menschen aus Deutschland, die 40 Jahre lang eingezahlt haben und jetzt sagen, ich möchte Strand, Palmen und das Meer genießen. Gunther?
Ja, die kriegen ihre Rente. Die kriegen ihre Rente regelmäßig hierher überwiesen. Nur wenn sie ihre Rente hierher überweisen lassen, kriegen sie das sogenannte Seniorenvisum. Das kann man ab 60 Jahren schon beantragen. Man muss dann aber den Nachweis führen, dass man regelmäßig Rente einhat. Und die muss auch hierher überwiesen werden auf ein staatliches Konto. Also nicht auf eine Privatbank, sondern eine staatliche Bank. Und dann ist es so, dass dann die Rentenversicherungen aus den Ländern Schweiz, Österreich, Deutschland einmal im Jahr einen Lebensnachweis fordern. Das heißt also, man muss sich da an gewissen Stellen melden, persönlich, und nachweisen, dass man noch lebt. Wenn nicht, dass die Rente einfach überwiesen wird und das war's. Das sind die Leute, die halt wirklich gesagt haben, ich will jetzt hier sein, und die lassen sich's gut gehen. Ich will, ach, ich habe da eine Freunde, die sind, da ist Mutter und Tochter da. Tochter ist auch schon lange Rentnerin, Mutter ist sehr viel Rentnerin. Ja, die kommen hierher, die haben keine Probleme mit Arthritis, die können ihre Knochen bewegen. Die haben keinen, dadurch, dass wir wirklich rund ums Jahr eigentlich warmes, feuchtwarmes Wetter haben, ist das natürlich für die Knochensachen ganz gut. Wer Probleme haben wird hier, sind Leute mit Kreislauf. Das muss man also vorher auch checken. Kann ich das überhaupt? Und man sollte sich auf keinen Fall das Thema Asien und Ruhestand zumuten, ohne dass man wenigstens mal 2 Monate hier war, bevor man diesen Schritt macht. Vertrage ich das Essen? Vertrage ich die Luft? Vertrage ich die klimatischen Bedingungen? Ne? Hohe Luftfeuchtigkeit. Zwar stabiles Wetter. Wir haben im Winter, im sogenannten Winter haben wir etwa 28 Grad und im sogenannten Sommer haben wir 32 Grad. Also das ist nicht unbedingt eine große Schwankung für den Körper. Aber es ist trotzdem für einen eigenen Organismus doch eine Belastung. Das muss man vorher wissen. Auch wie der Herr Werner vorhin schon sagte, mit der Versicherung. Natürlich, wenn ich hier eine Residenz bekomme, muss ich hier automatisch in die staatliche Versicherung einzahlen. Das sind nur ein paar Pfennige. Aber es ist eben auch nur die staatliche Versicherung, die staatliche Versorgung dann. Ne? Das ist also, die Ärzte sind gut, aber das Drumherum ist scheußlich. Ne? Also willst du hier in ein gutes Krankenhaus, dann hast du die gleichen Ärzte, aber in einem anderen Krankenhaus sind die gleichen, weil tagsüber müssen sie in den staatlichen Hospitälern arbeiten und abends arbeiten sie dann im Privaten. Aber was drumherum halt, das funktioniert, das muss man sich angucken. Man darf nicht, um Gottes Willen, niemals in Deutschland entscheiden, ich gehe jetzt nach Asien.
Was passiert, wenn man mal wirklich ernsthaft erkrankt? Ich meine jetzt ernsthaft. Kein Schnupfen,
meine Mutter,
Magenerkrankung,
meine Mutter,
also eine Krebserkrankung.
Mit Krebs hat man hier sehr viel Erfahrung, weil sehr viele Sri Lankesen Krebs haben. Und die staatliche Versorgung eigentlich da auch ganz gut ist. Aber man hat, wie gesagt, das Drumherum ist. Aber man sollte nicht mit einer bekannten Krebserkrankung hier runterkommen. Dann ist nicht. Oder man sagt, ich habe abgeschlossen, ich möchte mein Leben noch genießen, bis es soweit ist, und möchte nicht hier nur noch als Wirtschaftsfaktor in Deutschland rumgereicht werden, als Pflegefaktor, und möchte einfach mein Leben genießen, und dann ist es soweit. Gibt's auch viele. Ich habe Fälle hier. Eine Freundin von mir ist vor kurzem gestorben. Ich sage, fahr doch heim. Sie hatte also Brustkrebs, Lungenkrebs im Netzen. Ich sage, fahr doch heim. Ja, die machen mich nur an Maschinen, da bin ich ewig lange noch krank. Und hier habe ich vielleicht noch ein halbes Jahr, bin aber bei meinen Hunden. Bin hier oben auf meinem Berg, der hat oben auf so einem Berg gewohnt. Und wenn es dann soweit ist, ist es eben soweit. Ne, die ist dann auch mit jetzt 79 ist sie geworden, aber. Die Entscheidung muss dann halt auch jeder für sich treffen. Man kann nicht meinen, man kommt jetzt hier nach Sri Lanka oder auch in ein anderes asiatisches Land und wird da besser mit medizinisch behandelt als in Europa. Das ist utopisch natürlich.
Herr Professor Januszka, ist das was Gunther gerade schildert, ist das ein Trend insgesamt, Herr Professor Januszka? Kann man das wissenschaftlich eventuell sogar nachweisen, dass möglich, also dass mehr Menschen aus den reichen Industrieländern beispielsweise nach Thailand gehen, um dann ihren Ruhestand dort zu verbringen?
In absoluten Zahlen zunächst mal ja. In prozentualen Zahlen, das heißt der Anteil der Bevölkerung, die halt jetzt auswandert, steigt das gar nicht so sehr, wie das viele erwartet haben. Aber dadurch, dass jetzt überall in der nördlichen Hemisphäre halt so diese Babyboomer-Generation halt auch in Rente geht und die Zahlen einfach größer werden, nehmen die Zahlen weltweit zu. Und da gibt es natürlich international, ja, Thailand, Mexiko und Ecuador für US-Amerikaner, ganz viele Destinationen, die auch groß beworben werden, wo auch eine ganze Industrie, Relocation-Industrie dann existiert, auch für Deutsche zum Beispiel in der Dominikanischen Republik. Ne, da gibt es auch viele. Und viele Menschen machen halt den Fehler, dass sie, ohne wirklich viel Kenntnis über das Land zu haben, einfach denken, jetzt ziehe ich dorthin. Für viele ist das oftmals, gerade wenn es sich um Länder im globalen Süden handelt, dann tatsächlich auch ein ökonomischer Trade-off. Die können sich was leisten, was sie zu Hause niemals leisten können. Ich habe das in Ecuador und in Mexiko mit vielen US-Amerikanern gesehen. Die leben in den USA so gerade knapp über der Armutsgrenze und in Ecuador können sie sich halt Hausangestellte leisten und einen großen Garten mit einem großen Haus. Das könnten sie niemals in den USA. Und das ist natürlich attraktiv, aber dann muss man dennoch bedenken, Auswandern ist kein ewiger Urlaub, der jetzt länger wird. Ne? Vor Ort muss man ganz viele alltägliche Dinge in einem fremden Land erledigen, von dessen Kultur und oftmals dessen Sprachen man nicht spricht und von dessen Kultur man keine Ahnung hat. Es regnet auch im Süden, würde ich sagen, naja, nicht in Wirklichkeit, sondern eher allegorisch, denn Alltag ist anders als Urlaub. Ja, also es ist nicht, wenn man jetzt irgendwo hinzieht in landesglobalen Südens oder auch nach Südeuropa, dass man nun so lebt, wie man 3 Wochen im Sommerurlaub gelebt hat. Man muss sich dort auch einen Alltagsrhythmus erarbeiten und aufbauen, der irgendwo sinnvoll ist. Und dann ist auch der Übergang in den Ruhestand plus Leben an einem neuen Ort eigentlich kompliziert. Also viele fremdeln ja ohnehin schon mit dem Übergang in den Ruhestand und wissen nicht, was sie dann mit ihrer Zeit machen sollen. Und wenn man dann noch an einem anderen Ort ist und niemanden kennt, dann ist das für viele Leute auch einfach zu viel. Ja, also ein Großteil, doch ein ganz erheblicher Teil der Menschen, die sich das vornehmen, gehen dann nach 1 oder 2 Jahren einfach wieder zurück, weil das ihnen dann doch nicht gefallen hat oder suchen sich einen anderen Ort, der ihnen weniger fremd vorkommt. Und dann ist natürlich das Problem, dass jetzt Sie beide angesprochen haben, Herr Völker und Herr Werner, wenn dann Probleme auftauchen, fehlt oftmals das Unterstützungsnetzwerk, das man vor Ort nicht hat. Dass man vielleicht durch Vereine, durch Dinge, wie sie unternehmen, dann sich irgendwo erhalten kann. Aber das Unterstützungsnetzwerk, dass man weiß, was man machen muss, wenn einem auf einmal die Kniescheibe rausspringt, das hat man einfach dort nicht. Und das ist dann wirklich problematisch. Und gerade dann, wenn das auch mit Veränderungen im Alter, Pflegebedürftigkeit, langfristigen Krankheiten einhergeht, dann wird das auf einmal ganz, ganz problematisch. Und einen Punkt möchte ich noch anführen, der, glaube ich, ganz wichtig ist. Was in allen Untersuchungen in unterschiedlichen Ländern herauskommt, ist, dass Mobilität extrem wichtig ist. Wenn man jetzt in Berlin oder in München oder auch hier in Karlsruhe unterwegs ist, dann kann man ohne Auto gut leben. An vielen Orten ist das sehr, sehr schwierig. In Spanien kenne ich das, dass es einfach keinen öffentlichen Personennahverkehr gibt, auf den man sich so stützen kann, wie das in Deutschland der Fall ist. In Lateinamerika noch viel weniger. Oder halt eine Art von ÖPNV, der auf Taxis basiert oder andere Formen hat. Das heißt, ohne Auto oder eigene Mobilität geht wenig. Und wenn man die irgendwann verliert, dann hat man ein Problem. Und da habe ich genug Fälle gesehen, auch in Südspanien, in Mexiko, in Ecuador, wo die Menschen dann völlig isoliert sind und halt nicht mehr rauskommen und das normale Leben gar nicht weiterführen können. Und das ist dann schon problematisch.
Herr Werner, gibt es denn auf Mallorca neben Ihrer Stiftung und noch andere Netzwerke, die sich um deutsche Auswanderer kümmern im Seniorenalter, oder gibt es da einen riesigen Nachholbedarf?
war ja einer der Gründe dafür, dass wir die Stiftung für ältere Menschen gegründet haben, weil es so etwas bislang noch nicht gab. Und wir sind da momentan meines Wissens nach die Einzigen, die in dieser Richtung aktiv werden. Es ist ein unsexy Thema, Alter, Not, Armut und Notstand im Alter ist sehr unsexy. Etwas für Kinder zu tun, für Flüchtlinge, für Tiere, das ist sehr populär und da findet man auch hier auf der Insel sehr viel Unterstützung. Aber Not im Alter ist ein unsexy Thema. Und deswegen wollen wir es in den Vordergrund rücken, darüber sprechen, es thematisieren.
Wenn man tatsächlich in Not gerät, kann man sich da an seine Botschaft eigentlich wenden? Oder was haben Sie da für Erfahrungen gesammelt, Herr Werner?
Das ist ganz gut. Ja, wenden Sie sich hier ans deutsche Konsulat in Palma, verweisen die auf uns.
Ach so.
Also, wir sind schon fester Bestandteil der Arbeit mit dem Konsulat. Wir kriegen auch einmal im Jahr eine Einladung zum Abendessen und Dankeschön für das, was wir für das Konsulat alles machen. Aber letztendlich, das Konsulat macht in dieser Richtung nichts.
Gunther, das deckt sich, glaube ich, auch mit vielen Erfahrungen, die du im Ausland gesammelt hast.
Ja, die Konsulate und die Botschaften sind ja eigentlich auch nicht dazu da, zu helfen, im Endeffekt. Ja. Also hier ist das eine schöne Angewohnheit, was ich hier ange. Man bildet hier Gruppen, die zusammenhalten. Aber es ist auch genau wie bei Herrn Werner. Es sind immer private Initiativen, die sich so zusammentun. So hat eigentlich jeder Ort hier, wie Ben Totta, die haben einen ehemaligen Soldaten, der kümmert sich darum, dass die alle was unternehmen zusammen und so weiter und so fort. Und wir haben genau wie der Herr Werner das, Herr Janoschka hat das, glaube ich, gesagt. Wir haben jetzt auch zweierlei von Residenzen hier. Wir haben einmal die Zugvögel. Das heißt, die kommen im November und gehen Anfang Mai. Ne? Und wir haben die, die permanent hier leben. Und das ist so halbe halbe. Also 50% sind Zugvögel und 50% sind permanent Lebende hier. Und wie gesagt, die kommen wirklich wegen der Gesundheit hierher, weil es ihnen einfach mit ihren Gebrechen im Alter besser geht. Und hier kommt man nicht her, um in den Ruhestand zu gehen, hier kommt man ja, um seinen Lebensabend zu verbringen, also die letzten Jahre des Lebens. Das ist ja ein Unterschied, ob ich nur mich in den Ruhestand begebe und mich noch beschäftige oder eigentlich sagen wir, jetzt möchte ich einfach nur die letzten Jahre genießen.
Spannend, Gunther. Was haben Sie denn noch ganz persönlich als großes Ziel in Ihrem Rentenleben vor, Herr Werner? Darf ich Sie das einmal fragen? Haben Sie noch einen besonderen Traum, den Sie erfüllen möchten?
Also ich hatte mir vorgenommen, ich möchte mal der Gesellschaft etwas von dem zurückgeben, was ich bekommen habe. Ich habe in meinem Leben viel Glück gehabt. Ich habe viel gearbeitet. Ich war erfolgreich und ich bin gesund. Und all das ist nicht selbstverständlich. Das ist ein Geschenk. Und von diesem Geschenk möchte ich etwas zurückgeben. Und deswegen habe ich die Stiftung gegründet. Für mich ist es die größte Freude zu sehen, dass wir wieder irgendeinem neuen Fall haben helfen können. Ich brauche jetzt keine großartigen Ziele für das nächste Jahr. Mein Ziel ist es, dass es uns weiterhin gelingt, vielen älteren Menschen, die hier in Not geraten, zu helfen. Und wenn das sich erfüllt, bin ich auch erfüllt.
Herr Professor Janoschka, Sie müssen wahrscheinlich noch 20, 25 Jahre arbeiten. Haben Sie sich denn schon persönlich Gedanken gemacht, wo Sie Ihr Rentendasein verbringen möchten? Geht es nach Spanien oder doch zu Gunther Völker nach Sri Lanka?
Das ist eine schöne Frage. Ich bin ja erst vor wenigen Jahren nach langem, knapp 15 Jahren im Ausland wieder zurück nach Deutschland gekommen und genieße es noch, wieder hier in der Heimat zu sein und baue mir mein neues Zuhause auf. Ich bin selbst aber auch in einer binationalen Beziehung. Meine Partnerin ist aus Griechenland und insofern haben wir halt Familien in Athen und sind zwischen beiden Ländern unterwegs und da finden natürlich auch eine ganze Reihe von Auswanderungsprozessen statt. So wirklich an die Rente denken, die noch sehr lange weg ist, kann ich noch nicht. Ich träume mehr Zeit für die Berge zu haben. Das fehlt mir im Alltag eigentlich schon.
Gunther, gesichtstechnisch bist du ja auch der Rente noch 20 Jahre entfernt. Was hast du denn noch in deinem Leben vor? Ich habe gehört, du planst schon nächstes Jahr etwas ganz Großes.
Ja, ich habe ja noch 7 Jahre bis zur Rente. Ich bin ja nur das erste Jahr, was bis 67 arbeiten muss. Aber wie gesagt, ich habe dafür gesorgt, dass ich nicht so lange arbeiten muss und auch nicht auf die Rente angewiesen bin. Hoffe ich zumindest. Also, was habe ich vor? Ich habe also nächstes Jahr starte ich mit einer Gruppe von verrückten Leuten ein vorläufig letztes großes Abenteuer. Wir wollen am 8. Mai 25 am Brandenburger Tor mit mehreren Kutschen aufbrechen. Und zwar genau 8 Kutschen sollen eigentlich es schaffen, bis nach Jerusalem zu kommen und dort eine Friedensglocke, die vor 4 Jahren gegossen worden ist und die auch jetzt schon in
Oh, da ist jetzt die Verbindung zusammengebrochen, Gunther. Auf jeden Fall gibt es einen Trek von Berlin nach Jerusalem. Gunther, du warst gerade weg. Ich habe es zu Ende erzählt, Gunther. Aber ihr macht euch auf den Weg nach Jerusalem.
Ja, verrückt klingt sich das, aber es ist gerade jetzt wichtig, dass wir diese Tour machen, also zumindest starten und auch versuchen durchzukommen und diese Glocke dann nach Jerusalem zu bringen und dort in einer Schule aufzustellen, das ist das Tolle, die von der Kirche betrieben wird, von der evangelischen Kirche betrieben wird, die aber Juden, also jüdische Kinder, palästinensische Kinder christlichen Glaubens und arabischen Glaubens zu gleichen Teilen ausbildet und lehrt. Es ist also mit einer der ganz, und es ist eine Hand, die nennt sich Hand in Hand Schule in Jerusalem und die haben auch nochmal eine Stelle da in Bethlehem und die erwarten uns am 24. Dezember nächsten Jahres, erwarten die uns in Bethlehem und am 25. auch das ist wieder symbolisch. Wir wollen es eigentlich nicht schaffen, weil an dem Tag Weihnachten, Hanukkah und auch Eid auf einen Tag fallen. Und das ist sehr selten, dass diese 3 großen religiösen Feiertage auf diesen Tag fallen. Und es wird uns hoffentlich gelingen, dass wir schaffen. Und dass wir dann nächstes Jahr am 8. Mai da runterfahren. Dieses Jahr machen wir nochmal eine Tour, eine Probetour durch Tschechien.
Dann machen wir 2025 eine Sendung aus Bethlehem und Jerusalem, Gunther, auf alle Fälle. Und das ist eine ganz tolle Geschichte. Und
darf ich die Website noch schnell ansagen, wo die Leute gucken?
Das machen wir in dem Bericht, Gunther. Ja, wir verlinken das genauso die Stiftungsseite von Herrn Werner. Das werden wir alles miteinander verlinken und wir werden auch in Kontakt bleiben und weiter über diese wichtigen Initiativen berichten, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist heute Abend, glaube ich, stark zum Ausdruck gekommen. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Werner, lieber Gunther, Herr Professor Janoschka. Am Ende kam, glaube ich, auch sehr viel Lebensmut zum Vorschein und das finde ich auch immer sehr inspirierend. Nächsten Donnerstag haben wir Christi Himmelfahrt, da machen wir frei. Wir sehen uns also erst am 16. Mai wieder. Ich freue mich schon darauf. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Wenn ihr keine Folge Expertentalk mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Feedback oder Fragen zum Expertentalk nehme ich auch gerne entgegen per Mail an fragen@noz.de. Den Podcast findet ihr auch auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music sowie in der Audiothek von NOZ und SAZ. Dort findet ihr auch alle Infos zum wöchentlichen Videolivestream, immer donnerstags 19:30 Uhr.